Aber okay, ich würde sagen, wir gehen mal zur nächsten Sprachleicht.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 124.
People Pleasers.
Hallo zusammen.
Herzlich willkommen zu Couple Off.
Ich wurde diese Woche von einem Hund angerammelt.
Oh Gott, mit der Tür ins Haus. Okay, erzähl.
Ich habe gedacht, das wäre wahnsinnig nett von diesem Hund. Ich habe gedacht, Mensch, der mag mich. Das ist ja was Nettes.
Lässt du dir deinen Marktwert von einem Hund bestätigen?
Aber du hast direkt gesagt,
dass das eine Dominanzgeste ist. Also das schließt nicht aus, dass er dich auch mag, aber er demonstriert damit, guck mal, das kann ich mit dir machen. Ich bin im Rang ein bisschen über dir.
Und findest du nicht, das ist der Kern des Themas People Pleaser?
Ja, und deswegen haben wir jetzt auch schon viel zu weit vorgegriffen. Wir haben noch ein paar andere, weniger perverse Sachen zu erzählen.
Wir können über Glory Holes reden.
Ich habe gesagt, weniger pervers. Aber gut, mach weiter mit Glory Holes.
Die Woche hat in der Uni Augsburg, die Studierenden haben einen Antrag gestellt, dass sie gerne Glory Holes auf den Toiletten in der Uni Augsburg hätten. Mhm. Ich habe so gelacht, als ich diesen Antrag gesehen habe.
Es ist ein Satire-Antrag gewesen, die meinten das nicht ernst.
Ja, also das sagen die jetzt so im Nachgang, weil der Antrag halt nicht genehmigt wurde.
Okay, ist auch ein Rückzug, das
stimmt. Und ich glaube, der Uni Augsburg ist es ein bisschen unangenehm, dass wenn du jetzt bei Google guckst, Glory Holes, dass Uni Augsburg, dass das einfach miteinander verknüpft ist.
Bei mir ist es auch andersrum. Ich habe noch nie was anderes über die Uni Augsburg gehört.
Ja.
Das ist jetzt das Einzige, was ich damit assoziiere. So funktioniert halt PR.
Ja, stimmt.
Genauso wie ich jetzt mit Apulien, einer Region in Italien, bisher Tomaten assoziiert habe, jetzt kommt was Neues dazu. Und zwar Schlägereien.
Oh ja.
Meine Mutter ist gerade in Apulien unterwegs, in einer Reisegruppe im Urlaub.
Oh ja, ich weiß, was kommt.
Sie ist dort eine Woche und sie schreibt mit ihrem kaputten Handy, mit dem sie keine Fotos schicken kann, manchmal kurze schriftliche Erfahrungsberichte. Ich lese vor. Heute hat es 2 oder 3 Stunden geregnet, dann schien wieder die Sonne. Auf der Rückfahrt von unserer Tagestour hat vor unseren Füßen ein Mann einen anderen niedergeschlagen. Als das Opfer versuchte aufzustehen, bekam er wieder einen Schlag, der ihn wieder auf den Rücken stürzen ließ. Bessere Erfahrungen, Verkostungen von leckerem Brot mit Olivenöl, Lieder im Bus, die unsere Generation mitgesungen hat, Volare, Ohoho, schreibt sie sogar. Azzurro und so weiter, beste Stimmung.
Also, hat sie irgendwann mal noch aufgelöst?
Ich war natürlich total neugierig. Es kam noch eine weitere Nachricht, komplett zerschossen. Hier, die Reiseleiterin hat uns den Kontext erzählt. Der Mann, der zweimal von dem anderen Mann, es ist spät, wir haben noch gegessen, ich gehe jetzt schlafen, auf den Boden getreten wurde, war drogenabhängig und hatte in dem Café, in dem wir eine Verkostung hatten, in alle Speisen gespuckt. Der Besitzer des Cafés war der andere Mann, der ihn nach draußen verfolgte, wo meine Gruppe und ich in den Bus einsteigen wollten. Den Kontext kannten wir da noch nicht. Unsere Reiseleiterin rief die Polizei an. Jetzt noch die Krönung. Ich habe sie gefragt, ob ich diese Geschichte im Podcast kurz erzählen darf, mit dem Hinweis, dass es am kaputten Handy liegt. Daraufhin schickt sie mir diese Antwort per Sprachnachricht.
Ja.
Ja. Ist das nicht großartig?
Ich glaube, es war ihr. Ja.
Jetzt habe ich noch eine Sache, die ich erzählen will, bevor wir zu einem Shit-Move der Woche diesmal kommen. Philipp, der auch Couple Off hört und der auch bei unserer Buchpremiere war, hat mir einen Link geschickt. Ich habe ihn dir direkt weitergeleitet, weil ich es so großartig finde. Wir machen vielleicht unfreiwillig Werbung dafür, aber scheiß drauf. Es gibt eine Alibi-Agentur. Er hat mir das als Inspiration für Services, was Arouse noch anbieten könnte, geschickt. Die machen wirklich echte Alibis, die kannst du dort kaufen. Also die faken Fotos für dich, Filme.
Meinst du, die gibt's wirklich,
die Agentur? Ich glaube, also der Eindruck, den ich bekommen habe, als ich mich da so ein bisschen rumgeklickt habe, war, ja, das ist echt. Du zahlst Geld dafür und dann gibt's das. Also die Liste an Services ist für mich eine Ergänzung unserer Themenliste für Couple Off.
Boah, ich gucke mir gerade die Agentur an, die haben mir sogar Pressemitteilungen.
Ne?
Matthias, das ist mein Traumjob. dass ich irgendwelche Alibis verkaufe, irgendeinen Scheiß rede die ganze Zeit. Das wäre so geil, wenn man einfach so einfach Geld verdienen könnte.
Lass uns mal wirklich überprüfen, ob wir ein bisschen davon übernehmen können in unser Angebot.
Welches Thema würdest du jetzt nehmen?
Da ist eins dabei. Du kannst mit dieser Agentur Rache buchen. Egal an wem. Es ist so ein bisschen fokussiert an Ex-Partnern oder vor allem Ex-Partnerinnen. Es scheint eher, das Zielpublikum scheinen Männer zu sein, überwiegend.
Das erinnert mich aber, wir hatten mal einen Bekannten, der CEO, ich sag nicht von wo, der hat dann erzählt, dass er einen Mitarbeiter hatte, den er loswerden wollte. Und da hat sich so eine Agentur bei ihm gemeldet und hat gemeint, willst du den richtig loswerden?
Stimmt.
Da hat er sich erschreckt und hat sich gedacht, nein, ich will einfach nur, dass der gekündigt wird. Aber ich will nicht, dass der, ja.
Er hat aber neugierig nachgefragt, was die damit meinen. Und da haben sie ihm gesagt, naja, also jemand muss ihm auflauern und dann ist er spurlos weg.
Das hat mich so schockiert.
Also, hättest du Bock auf Rache als Thema der nächsten Folge?
Ja, finde ich gut.
Titel müssen wir noch finden. Couple of Revenges geht so, ne? Wir finden noch einen passenden Titel, aber schickt uns schon mal Sprachnachrichten für die kommende Folge. Es geht um Rache, Vergeltung, die Lust darauf, die besten Ideen.
Ich habe jetzt noch einen sensationellen Shit-Move der Woche geschickt bekommen.
Der Shit-Move
der Woche.
Hallo ihr Lieben. Ich habe einen Shit-Move der Woche, vielleicht. Ist allerdings schon ein paar Jährchen her. Das war bei mir damals in der Ausbildung. Das ist mir aber erst wieder eingefallen, warum auch immer. Mein Ausbilderchef, der hat mit mir immer in der dritten Person gesprochen. Aber nicht nur mit mir, sondern mit jedem. Also wenn man reingekommen ist und ihn was fragen wollte, ja, was hat denn die Anna heute wieder? Mal abgesehen davon, dass er sich natürlich wie alle geweigert hat, meinen kompletten Namen zu sprechen. Ich heiße Anna Maria und nicht Anna. Aber ja, was hat denn die Anna heute wieder für eine Frage? Was hat denn die Anna da schon wieder falsch gemacht? So, also so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt ein Shit-Move ist. Es ist das Ganze entmenschlicht so ein bisschen. Also es nimmt die Fehler von mir als Person so ein bisschen und sagt, ja, was hat denn die Anna da heute wieder falsch gemacht? Vielleicht habt ihr dazu eine Meinung.
Hat Ihre Exzellenz dazu eine Meinung?
Ich fand das sehr schwierig, den Shit-Move zuzuordnen.
Der ist wirklich speziell, ne?
Super speziell. Was mir aufgefallen ist, dass der Chef sie klein macht, indem er sie nicht mehr als Person, also nicht mehr direkt auf Augenhöhe mit ihr spricht, sondern er holt eine imaginäre dritte Person mit in den Raum.
Sozusagen, ja. Er schafft irgendwie eine sehr seltsame Distanz. Und ihr Gefühl ist der Kompass. Also, wie wir das so oft sagen, wenn wir nicht dabei sind, können wir es jetzt nicht verbrieft sagen. Das war definitiv ein Shit-Move, ein Angriff. Aber aus ihrer Schilderung schon.
Ich musste an den Lieblingssatz, also für mich der Lieblingssatz aus unserem Buch denken, den du damals zu mir mal gesagt hast. Er arbeitet zusammen mit dir gegen dich.
Also der kranke Shit-Move und zwar eine ganz spezielle Form davon. Ne?
Ja.
Er diagnostiziert sie nicht, also deswegen, das wäre ja beim kranken Shit-Move voll im Kern, dass sie diagnostiziert wird. Aber es ist, du hast recht, es ist fast wie so ein Therapeuten- oder Doktorsprech, wie so ein, wie geht's uns denn heute? Man verbündet sich mit der Person gegen die Person.
Genau.
Du hast recht.
Er lädt sie ein, zusammen über das Fehlverhalten, über sich selbst nachzudenken.
Ja.
Und sie wird erstmal darauf eingehen und sagen, ach ja, ich habe.
Ja, da mache ich mal mit und schaue auch mal auf die Situation.
Ja, da gucke ich mal. Und damit macht er sie langfristig total klein. Und sie arbeitet gegen sich selbst.
Eine bessere Überleitung zu unserem Thema könnte es gar nicht geben. Das Thema.
Bebeblisas. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur Liebe zu einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern, weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst. willst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Matthias, ich weiß nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich hätte mit diesem Thema nichts zu tun. Mhm. Und ich habe mich so darauf gefreut. Ich habe mir gedacht, hey, das wird heute richtig witzig, weil ich dich die ganze Zeit ein bisschen foppe.
Ja, du siehst in mir einen People-Pleaser eher, ne?
Ich habe die ganze Zeit gedacht, Matthias ist einer. Matthias ist so einer, der versucht es den Leuten oft recht zu machen. Und ich habe gedacht, das ist das Thema. Und dann lese ich und lese ich und lese ich und merke auf einmal, dass mir vieles wehtut und ich ein paar Probleme sehe, die ich ja habe, die du überhaupt nicht hast. Ich sitze auch hier mit schlechter Laune und denke, ich will diese Folge heute gar nicht machen. Ich bin überhaupt gar nicht bereit dazu. Ich will eigentlich gar nicht darüber sprechen heute.
Wenn ich jetzt ein People-Pleaser wäre, würde ich sagen, ja okay, dann nicht. Dann suchen wir uns kurzfristig schnell ein anderes Thema aus. Bin ich aber nicht. Wir gehen da jetzt rein. Wir haben viele Nachrichten von euch bekommen.
Fast nur Frauen übrigens.
Das stimmt. Ich habe dann auch drüber nachgedacht. Guck mal, wir haben uns ja auch zum Beispiel Videos angeschaut von Coaches. Teilweise schwappt das so ins Guru-hafte. Und da, wenn die Kamera aufs Publikum schwenkt, fast nur Männer. Ne? Und es sind Kurse, die explizit darum gehen, dass man lernt, mehr zu sich zu stehen und nicht mehr anderen gefallen zu wollen. Das war sehr für Männer. Dann habe ich mir gedacht, es ist schon geschlechterspezifisch. Wir haben dieses Klischee im Kopf davon, dass Frauen, dass Mädchen aufwachsen mit dem klassischen People-Pleaser-Ding. Du musst die Bedürfnisse anderer lesen können und dich anpassen und darauf reagieren. Aber Männer haben das auf ihre Weise schon auch.
Glaube ich auch, auf jeden Fall.
Und ich glaube, dass das ein großer Erfolg von so Andrew Tate und solchen Gurus ist, dass die dich befreien aus dem, da geht es ja ganz oft um Partnersuche, ne? Um Alpha-Verhalten. Ich, jetzt endlich stehe ich mal dafür ein. Wer ich bin und was ich für Bedürfnisse habe, was ich von einer Frau will und nicht immer nur der Frau gefallen wollen, das will nämlich die Frau gar nicht. Das ist so dieses Red-Pilling, ne? dieser Manosphere, das sind diese Begriffe, habe ich auch alles in den letzten Monaten zum ersten Mal gehört.
Was ist Manosphere?
Eine Sphäre des Mannes, sehr simpel. Die Manosphere.
Okay.
In der er, kurz zusammengefasst, lernen soll, sich zu emanzipieren von diesem, davon ein Beta zu sein. Das ist ja auch deren Vokabular. Ne? Also von jemandem, der sich unterordnet, der sich an den Bedürfnissen, insbesondere der Frauen orientiert, die er gerne hätte. Davon soll er weg und er soll lernen, sich drüber zu stellen.
Ich habe ein paar Fragen.
Das ist ein gesundes Zeichen. Ja.
Warum kennst du dich da so aus mit den Wörtern und so? Guckst du dir solchen Content an? Willst du dich emanzipieren?
Ja, ich möchte endlich aufhören, ein Beta zu sein.
Mhm.
Ich fühle mich nämlich richtig wie ein Beta.
Fühlst du dich wirklich wie ein Beta? Nein! Fühlst du dich wie ein Alpha?
Auch nicht. Weißt du, was ich zu diesem Beta- und Alpha-Zeug zu sagen habe? Neben dem, was wahrscheinlich auch viele von euch schon gehört haben, dieses Vokabular ist Bullshit. Das kommt von einem Zoologen oder Biologen, ich weiß es nicht mehr. Ich müsste es jetzt auch raussuchen, das ist aber gar nicht mal so wichtig. Findet man sofort, wenn man es googelt, was es mit Alpha, Beta und so weiter auf sich hat. Jemand, der Wölfe beobachtet hat und dann gesagt hat, es gibt halt den Alpha-Wolf und die Beta-Wölfe. Und dass er selber den Rest seines professionellen Lebens damit verbracht hat, das zu widerrufen und zu sagen, ey, ich habe Bullshit geredet, ich habe Wölfe in Gefangenschaft beobachtet. In der Natur ist das nicht so. Wir können diese Wörter bitte wieder verwerfen. Hat sich aber längst durchgesetzt. Und das ist das eine, was ich dazu sagen wollen würde. Und das andere, schon direkt vorne wieder ein Fazit zu dieser People-Pleaser-Sache. Der Kampf darum, etwas zu sein, egal jetzt, ob es ein Alpha ist oder jemanden zu gefallen, indem du etwas Bestimmtes darstellst und bist, geht komplett nach hinten los. Du erreichst damit das Gegenteil. Wenn du drum kämpfst, als Alpha dazustehen und eine Zigarre im Mund, eine Sonnenbrille auf hast und die ganze Zeit rumprollst, du erreichst in den Augen derer, die richtig gucken können, das Gegenteil. Und das Gleiche gilt fürs Gefallenwollen. Du erreichst damit, dass du eher missfällst, wenn du so sehr darum kämpfst.
So geht's mir mit Jordan Peterson. Ich habe mir die ganze Woche Videos von dem angeschaut. Mhm. Ach, hat viel über Frauen geredet und über Sexualität und Männer und die Rolle und so weiter und so fort.
Du warst in der Manosphere. Der gehört auch mit dazu. Ja.
Es geht nicht weg, dieses Bild aus meinem Kopf. Der ist für mich eine alte Frau. Eine alte Frau in einem Wartezimmer, die echt sauer ist, dass sie jetzt schon ganz lange auf den Arzt warten muss.
So Friedrich Merz.
Und dann muss sie die ganze Zeit halt jammern. Mhm. Die ganze Zeit einfach nur jammern. Und zwischendrin auch mal immer auch einen klugen Satz, den aber mit den nächsten 5 Sätzen wieder vernichten. Diesen einen klugen Gedanken. Mhm. Das macht er die ganze Zeit. Theoretisch ist das gar nicht so dumm, was er dann sagt. Aber er schafft es, wieder so viele blöde Sätze dahinter zu sagen, dass er alles damit wieder kaputt macht. Und der jammert die ganze Zeit, Matthias.
Ja, ich glaube, also es deckt sich mit meinem Eindruck von ihm. Ich finde ihn in erster Linie gekränkt.
Ja, ich glaube, der ist total gekränkt. Ja. Gut. Ich habe mir zu People Pleaser auch noch was aufgeschrieben.
Okay.
Ja, weil du hast gleich direkt schön hier so angefangen.
Strukturiert.
Ja?
Erzähl mal deine Notizen.
Was für mich neu ist in dem Thema.
Ja.
Ich habe das vorher wirklich nicht gedacht. Als People Pleaser wirst du permanent attackiert. Es ist scheiße, ein People Pleaser zu sein. Das ist für mich die größte Erkenntnis bei diesem Thema. Mhm. Folgender Hintergrund. Ich sag euch, was mein Problem die ganze Zeit ist. Ich bin echt nett. Ich bin wirklich nett. Ich bin zu Nachbarn nett. Ich bin zu Fremden nett.
Das ist übrigens das, wozwischen die ganze Zeit unterschieden wird. Wenn du dir was über People Pleaser durchliest oder Beiträge anhörst, es wird immer gesagt, bist du wirklich nett oder bist du nur ein People Pleaser?
Ich bin wirklich nett.
Okay.
Weil ich das wichtig finde für Umgangsformen. Ich wünsche mir das auch von meinem Gegenüber. Also weiß ich, ich muss das auch geben.
Wir haben eine Definition für wirkliche Nettigkeit für diese Folge. Und zwar gibt es ein Konzept der gesunden Nettigkeit von einem Italiener namens Wilfredo Pareto. Und der sagt ganz simpel, gesunde Nettigkeit ist es, wenn es mindestens einem der Beteiligten in einer Interaktion hinterher besser geht und keinem schlechter. Dann ist es wirklich nur Nettigkeit.
Und was ist, wenn es mir schlechter geht?
Ja, weil du über deine Grenzen gehst, weil du was tust, was eigentlich wirklich nicht du bist, was dir nicht gefällt, was dir vielleicht sogar schadet. Da fängt People-Pleasing an.
Also passt auf. Ich habe keine Ahnung, ob ich ein People-Pleaser bin oder nicht. Mein Problem ist, viele sind auch dann nett, das ist total schön, aber manche sind wahnsinnig grenzüberschreitend und fangen an, scheiße zu mir zu sein. Es kommt immer eine Spitze zurück. Teilweise wird man sogar richtig angegriffen.
Ja.
Und ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Und jetzt in den Recherchen zu People-Pleasing habe ich gelesen, dass umso netter du bist, umso schwieriger machst du es auch den anderen, also zum Beispiel in einer Nachbarschaft, dass alle diesen hohen Standard an Nettigkeit und Moral dem überhaupt gar nicht gewachsen sind.
Dass sie es ständig erwidern können, ne?
Ja, und dass sie dadurch ein Problem mit dir bekommen.
Ja.
Und dich dann auch eher angreifen und dich eher im Visier haben.
Also da würde ich schon sagen, wenn es in solche Bereiche geht und du das als ein Muster bei dir beobachtest, dass das oft passiert, ja, das hat dann auf jeden Fall People-Pleasing-Aspekte, das ja. Vielleicht sind wir mit dem Label vorsichtig, dass du deshalb nicht als Ganze eine People-Pleaserin bist, aber in Situationen schon.
Und ich glaube, jetzt wird es doch für alle interessant.
Ja, hoffentlich spätestens jetzt.
Ja, dass man sich fragt, bin ich jetzt ein People-Pleaser oder nicht? Also ich kann von mir aus sagen, mir ist es wirklich wichtig, dass mein Gegenüber sich in meiner Gegenwart gut fühlt.
Ja.
Ich finde, das hat was mit Attraktivität zu tun.
Damit ist es bei dir oft verbunden, ich weiß. Auch mit dem Blick in den Spiegel, ne? Du willst Selbstachtung haben. Du willst dich nicht verstellen, nur um anderen zu gefallen.
Du wirst dich immer daran erinnern, welches Gefühl dein Gegenüber bei dir hinterlassen hat.
Mhm.
Dieses Gefühl verbindest du ja dann mit diesem Menschen. Und wenn ich das manchmal sehe, wie andere scheußlich mit anderen umgehen.
Ja.
Dann denke ich mir jedes Mal, oh mein Gott, das ist so unattraktiv.
Ja.
Ich will das nicht. Ich will auch dann nicht so aussehen. Da kann ich mir dann noch so viel Botox ins Gesicht spritzen. Das geht auf gar keinen Fall.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, sind beide Seiten eigentlich gerade gefährdet, hässlich zu werden, weil sie, die einen, weil sie es ausnutzen und dich attackieren, weil sie merken, ach, du bist ein People-Pleaser, mit dir kann man es ja machen. Das macht hässlich. Und die anderen aber, die das die ganze Zeit mit sich machen lassen und sich so sehr verstellen, weil sie halt People-Pleaser sind. Beide sind in deinen Augen gemeint,
ich find,
oder?
Ich finde gar nicht, dass People-Pleaser hässlich sind. Das findet eine ganz andere Person.
Hallo Matthias, hallo Iris. Ich habe euren Aufruf gesehen zu People-Pleaser. Und ich würde gerne dazu beitragen, dass ich die nicht mag. Nichts gegen die Menschen an sich. Aber gerade im Beruflichen finde ich, dass die People-Pleaser immer so als Vorbilder gestellt werden. Und irgendwie als etwas, was man anstreben sollte. Die Arbeitshaltung beispielsweise. Ich will aber gar nicht dasselbe erreichen und vor allem nicht auf demselben Wege wie diese Person. Und das ganz oft dann halt Mitleid mit denen, weil ich nachempfinden kann, was die dafür alles aufgeben müssen. Und will das einfach nicht für mich selbst. Und ich hasse das, dass es irgendwie dann so verherrlicht wird in vielen, in vielen Ansichten einfach verherrlicht wird und als nicht so schlimm dargestellt. Keine Ahnung, ich finde das nicht so cool.
Gut, sie hat jetzt nicht gesagt, dass die hässlich sind. Das habe ich ein bisschen hineininterpretiert. Aber ich habe mich gefragt, meint sie wirklich People-Pleaser? Ich kenne dieses Gefühl, dass du in eine Firma kommst oder auf so einer Branchenparty bist und dann siehst du ganz viele Leute, die sich unglaublich verstellen und etwas ganz toll finden und super freundlich sind. Und ich stehe da und denke mir, das ist doch nicht euer Ernst.
Ja, das ist es. Du merkst die Verlogenheit dahinter.
Und sind das People-Pleaser?
Ich glaube, es gibt eine Schnittmenge zwischen Posern, Fakern, ne? Und People-Pleasern. Der Zweck ist hier entscheidend. Wenn man post und fake, damit man anderen gefällt und wirklich nur dafür, das ist dann People-Pleasing. Und da ist die Schnittmenge ganz groß.
Weil ich glaube, ich definiere das ein bisschen anders, People-Pleaser.
Mhm.
Also ich habe immer gedacht, People-Pleaser sind Menschen, die haben ein ganz tiefes inneres Bedürfnis, keinen Konflikt zu haben.
Ja.
Und wirklich immer es der anderen Person total recht zu machen.
Ja.
Oder dem Team recht zu machen.
Das ist nicht so anders. Stell dir doch mal deine Veranstaltung, die du gerade beschrieben hast, vor. Und jetzt passiert irgendein Konflikt. Oder diese Leute, die vorspielen, dass alles toll ist und dass sie sehr glücklich und zufrieden mit allem sind und dankbar und so weiter. Die geraten jetzt plötzlich da in einen Konflikt. Die sind doch scheu vor dem Konflikt. Die versuchen doch, den zu meiden und zu überspielen und zu sagen, nein, 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 alles in Ordnung, oder?
Ich weiß nicht, ich war oft dann in der Rolle, wo ich dann das eher abbekomme und die Leute passiv-aggressiv sind.
Aber die passiv-aggressiv sind, sprichst du davon, People-Pleaser? Sind das diese Faker, diese Pause? Aha, okay. Es könnte sein, dass die da ein Ventil haben, weil man sich ja, wenn man sich so verstellt, dann wird man auf Dauer unzufrieden. Und das geht bei People-Pleasing weit. Wie schon bei einigen Themen, die wir hatten, wo man so auf eigene Kosten Programme fährt, die gegen dich selber arbeiten. Ne? Das geht auf deine Gesundheit. Das kann zu Burnout führen, zu Depressionen, wenn du dich die ganze Zeit verstellst. Und na klar, dann kriegt man mal passiv-aggressive Seitenhiebe, weil es irgendwo raus muss.
Ich denke ganz oft, dass diese Leute eher so sehr herzlich sind.
Diese Leute, wer jetzt?
Ja, die People-Pleaser, dass die eher herzlich sind und es wirklich versuchen, den anderen recht zu machen. Und das Problem ist, dass sie so sehr für andere da sind, dass sie überhaupt gar nicht mehr den Blick auf sich selber haben und gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich wollen, weil sie eine komplette Selbstaufgabe gegenüber den anderen haben. Und das sind diese Leute aus diesen Firmen eigentlich nicht. Die geben sich nicht komplett selber auf, die verlieren ihre Werte, aber gucken immer noch, dass ihre Interessen gewinnen. Also, dass ihre Interessen nach vorne kommen.
Das habe ich bei ihrer Sprachnachricht auch rausgehört, dass sie sich weniger gegen diese Leute, die Schleimer würde ich sie fast eher nennen, ne, die durch Anpassung ihre beruflichen Ziele erreichen, weniger nur gegen die, mehr gegen das System, dass das auch noch positiv bestärkt und belohnt wird, hervorgehoben wird, sagt sie ja, ne? Dass Vorgesetzte dann sagen, Mensch, das ist doch vorbildlich, das ist toll, so sollten alle sein.
Ja, meistens ist ein Arschloch dahinter, das ist doch kein People-Pleaser.
Also, hier würde ich sagen, jetzt sind wir nur noch mit einer Wertung im Unterschied. Ja, also du kannst es halt positiv werten oder negativ werten, wenn du sagst, die sind in deiner Vorstellung, Wahrnehmung des Begriffs, sind People-Pleaser eher herzlich, würde ich sagen, das ist am äußersten Positivwertungsspektrum, ob du das gut findest.
Ja, muss ich auch, weil ich bin wahrscheinlich einer. Also gehe ich jetzt von der Wertung her sehr positiv ran. Das sind ganz tolle Menschen, sehr herzlich, super nett, ja.
Und dann gibt's auf der anderen Seite die totale Abwertung dieses Verhaltens, dass du sagst, es ist halt nicht ehrlich und das geht hin bis zu manipulativ, dass People-Pleasern vorgeworfen wird. Gibt's ganz viele Videos dazu von Leuten, die sagen, das ist einfach nur eine Form von Manipulation. Du willst kontrollieren, wie du wahrgenommen wirst. Das ist verschlagen, das ist nicht aufrichtig, du bist dabei nicht du. Ich glaube, dass beides dazugehört zum Begriff.
Ich spiele noch eine Sprachnachricht vor, okay, die ich sehr gefühlt habe.
Okay.
Ich komme aus einer Familie von People-Pleasern und ich bin auch ein Stück weit selber einer, heute weniger als früher. Ein paar Mal zu oft damit auf die Schnauze gefallen und daraus gelernt. Zumindest war es bei mir so und auch bei meiner Familie dann so, dass man misstrauischer wird, reservierter wird, zumindest gegenüber Leuten, die man nicht sehr gut kennt und sich mit Hilfsbereitschaft dann eher zurückhält, weil man Angst hat, wieder auf die Schnauze zu fallen. So ein bisschen die Schattenseite von dem Ganzen.
Okay, super, dass du die Nachricht dafür ausgewählt hast gerade. Die ist genau das Stichwort, das ich brauchte, weil wir ja darüber reden, wie werten wir es? Und beides gehört dazu, weil es meistens seine Wurzeln, woher kommt das Verhalten, das People-Pleasing-Verhalten? Aus der Familie, aus den frühkindlichen Prägungen.
Aus Notsituationen, richtig, die du als Kind hattest,
anhaltende,
hab ich gelesen.
Genau, anhaltende Notsituationen und du fängst an zu, ja, deutest gerade auf dich, kann keiner sehen.
Ja.
Ja.
Das sind doch nur Leute, die es anderen recht machen wollen.
Genau, und die aufgrund der Notwendigkeit gelernt haben, die Bedürfnisse der anderen zu lesen.
Ja, genau, du musst die ganze Zeit auf die anderen reagieren,
ja,
weil sie auch streng zu dir sein können, aber du willst auch den anderen kein schlechtes Gefühl vermitteln, weil du weißt, wie schlimm es sein kann, wenn man sich nicht gut fühlt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar. Empathie ist total notwendig, um überhaupt lesen zu können, was denn die anderen für Bedürfnisse haben, um,
ja,
die dann zu erfüllen. Pass auf, hier ist mein Punkt, auf den ich damit hinaus will, mit diesem Blick auf die Kindheit oder auf die Entstehung. Wann lernt man denn diese People-Pleasing-Skills? Der Zweck davon ist nicht zu Ende beschrieben mit, um anderen zu gefallen. Es gibt noch einen Zweck dahinter und das ist Überleben. Es gibt doch diese klassischen Überlebensantworten, Fight or Flight, Kampf oder Flucht, was man, ja, in einer bedrohlichen Situation macht. Dann ist ein bisschen dazugekommen, haben wir auch im Podcast schon mal gesagt, ein Dritter, der so entdeckt wurde, sich totstellen, starre, gar nichts tun, ne?
Mhm.
Auch in der Natur zu beobachten, um zu überleben, stellt man sich tot. Und seit einiger Zeit ist People-Pleasing, wird dann nur anders genannt, nämlich Fawning Response, das heißt Schmeicheln. Das ist der vierte Überlebensreflex, dass du nicht getötet wirst, weil du gefällst. So existenziell ist es, finde ich.
Und dann ist das Schlimme, dass du als People-Pleaser noch nicht mal gefällst.
Und wenn du dann manipulativ genannt wirst und man dich dafür hasst.
Ja.
Ja.
Kannst du dich noch dran erinnern? Ich habe mal zu dir gesagt, stell dir vor, wir sind in einer Gruppe,
mhm,
und dann kommt ein Fremder und sagt, ich werde jetzt einen Menschen mit Eiern bewerfen.
Ja, ich erinnere mich an dein klassisches faule Eierwurf-Gedankenexperiment. Mhm.
Und dass ich wüsste, dass ich die Person aus der Gruppe bin.
Ja.
Wahrscheinlich, weil ich es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie auch vermittle, dass es schon in Ordnung ist, wenn man es mit mir macht.
Mhm.
Ich kann damit irgendwie umgehen, es ist irgendwie okay. Das ist nämlich genau das. Du lernst plötzlich, die ganze Scheiße auf dich zu nehmen, dass du stellst die anderen über dich. Weil du weißt, ich kann es vertragen, es ist nicht so schlimm, wenn mir das irgendwie passiert.
Mhm.
Da habe ich auch eine Sprachnachricht dazu.
Okay.
Ja, ich bin ein riesen People-Pleaser. Also ich möchte bloß keinem ungünstig kommen. Und ich glaube, das hat ein paar Gründe. Einerseits mag ich keinen Konflikt, also dem versuche ich immer aus dem Weg zu gehen. Ich kann auch nicht gut argumentieren. Mein Gehirn schaltet dann irgendwie ab und dann 10 Stunden später in der Dusche fällt mir ein, was ich hätte sagen können. Und ich will nicht, dass mich irgendjemand nicht mag. Und ich weiß, das klingt ein bisschen lappig, weil das ist auch unrealistisch und wahrscheinlich auch nicht gut, wenn dich jeder mag. Dann läuft auch irgendwas falsch. Aber ja, ich komme irgendwie trotzdem aus diesem Gedankengang nicht raus. So, und dann denke ich mir auch häufig, lieber bringe ich mich in eine ungünstige Situation oder lieber geht es mir schlecht, als dass es jemand anderem schlecht geht.
was auch nicht wirklich großen ergibt. Aber ich weiß nicht, woher das kommt.
Ah, das ist es, was du meinst. Ne? Lieber geht's mir schlecht als anderen, weil ich kann es ja aushalten. Ich kann ja damit umgehen.
Exakt. Und du priorisierst die Bedürfnisse der anderen. Und das ist ja dann nicht nur in Freundschaften so oder halt, weiß ich nicht, in Beziehungen, teilweise auch auf der Arbeit. Und dann wird es echt schwierig für dich, da wieder rauszukommen langfristig.
Bei ihr ist auch gut hörbar, sie sagt ja, allein wie sie es beschreibt und dann so, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Du kannst vom Verstand her noch so weit sein und wissen, dass das eigentlich kein gutes Verhalten ist und dass es eh nicht geht, allen zu gefallen. Und trotzdem sitzt es in deinem System, weil es alt ist.
Ja.
Ich habe mich da auch so ein bisschen wieder erkannt, hier und da, beim Nachdenken und Recherchieren. Ich habe zum Beispiel schon ein großes Harmoniebedürfnis, Schwierigkeiten, Menschen Nein zu sagen, wenn sie gerne was hätten und ich weiß, ich könnte es tun. Meine Zeit dann abzuschneiden und zu sagen, jetzt kann ich mich nicht weiter investieren, ich muss was anderes machen. Das fällt mir schon ein bisschen schwer.
Aber da musst du aufpassen, Matthias. Ich habe noch so viele Erkenntnisse darüber.
Ich habe eine Sache, bei der ich merke, oh, hier habe ich mich offensichtlich geschützt davor, rundum und überall ein People-Pleaser zu sein. Und das schon früh. Manchmal fragst du mich, woher eigentlich meine Faszination und meine Besessenheit vom ständigen Diskutieren kommt. Ne?
Ja, das frage ich mich wirklich, woher hast du diese Faszination und kannst du es ablegen?
Ja, in irgendeiner Form?
Mit mir zumindest.
Ich habe dir da schon ein paar Antworten gegeben, was ich glaube, woher das kommt.
Wir haben da viel diskutiert, ja.
Ja, genau, wir haben viel darüber gesprochen. Ich habe aber jetzt für diese Folge nochmal eine neue Erkenntnis gehabt, woher es kommt. Das ist mein Schutz vorm People-Pleasen. Das ist mein einer Bereich, mein Safe Space, das Diskutieren, wo ich die Regeln aufstelle und nicht anderen Leuten gefallen will, sondern wo es etwas gibt, wo sich die anderen Leute alle, nicht mir, das ist keine Egomanie, kein Narzissmus, sondern den Regeln der Vernunft, den Regeln der Logik, den Regeln des besseren Arguments unterwerfen müssen. Wenn die kein besseres Argument haben als ich, dann habe ich auch keinen Respekt vor ihnen. Weißt du?
Das stimmt.
Sehr, sehr drastisch formuliert. Aber dann bin ich komplett außer Gefahr, dass ich es ihnen recht machen will. Die müssen es mir recht machen. Die müssen sich Mühe geben, nachzudenken, wie sie mir mit einem besseren Argument, mit einer guten Logik nochmal begegnen und mich vielleicht bewegen können. Ansonsten bin ich hier der Gewinner. Das ist mein, deswegen klammer ich so sehr am Ausdiskutieren, am guten Argument, an
der Rhetorik. Glaubst du das wirklich oder glaubst du, du hast dir das jetzt einfach nur so zurechtgelegt?
Ich hatte einen Erkenntnismoment. Wohin willst du mich gerade manipulieren?
Nee, ich finde es gut. Ich finde es total interessant. Weißt du, umso mehr ich mich jetzt mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich gemerkt, wie scheiße das eigentlich alles ist, wenn du ein People-Pleaser bist. Weil du die ganzen Narzissten anlockst.
Ja, das ergänzt sich wunderbar. Ein Narzisst braucht ja Ja-Sager, Leute, die ihn co-abhängig unterstützen.
Ihr müsst euch vorstellen, ich habe zu Matthias neulich den Satz gesagt, dass mein Problem im Leben ist, dass ich mache mir keine Probleme. Ich bin so talentiert da drin, so wenig wie Probleme wie möglich mir selber zu machen. Und dass ich die ganze Zeit beschissene Probleme von außen bekomme oder dass andere Menschen mir Probleme machen. Ich bin nicht gestresst wegen der Arbeit, ich kriege irgendwie die Sachen hin. Wann jammere ich mal wegen irgendwelchen Sachen, die ich selber mache? Ich habe gar keine Zeit dafür, weil ich nur damit beschäftigt bin, Probleme von außen,
ja,
von irgendwelchen Leuten, die mir Probleme machen, das irgendwie lösen zu müssen. Zack, ich gehe in die Recherche. Meine beste Freundin Patricia, die mit die Recherche gemacht hat, ruft mich an und meint, Iris, wir sind People Pleaser. Verdammt, verdammt. Weil sie nämlich genau exakt das Gleiche gesehen hat, weil sie hat die gleichen Probleme wie ich. Und mein Gott, sind wir People Pleaser. Wir haben immer das Problem, dass irgendwelche Arschlöcher von außen mit irgendeiner Scheiße aus dem Nichts plötzlich ankommen und dir ein Problem machen.
Ja.
Und da habe ich gesehen, dass du die ganze Zeit die Narzissten halt anlockst und sie dir ein Problem nach dem anderen machen. Also ja, also
Jetzt bin ich schuld.
Ja, nein. Also
ich weiß, was du meinst. Ne? Ja, ja.
Ja.
Siehst du mich denn jetzt eigentlich noch als einen People Pleaser, wenn du bei dir selber es erkennst?
Ja, ein bisschen. Nein, nicht wirklich. Ich glaube auch, wir sind alle auf so einem Spektrum. Das ist ja schon wieder so eine Spektrumgeschichte.
Ja, ja, genau.
Du tendierst schon eher dahin, aber du könntest auch ein bisschen narzisstisch sein.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du findest, dass ich denn dann das Gegenstück dazu bin.
Nee, ich glaube nicht. Ich habe ja, es war sehr witzig, ich habe die ganzen letzten Wochen habe ich mich so viel mit Narzissmus beschäftigt, weil ich wissen wollte, ob ich selbst eine Narzisstin bin.
Wird auch eine der nächsten Folgen, ne? Weil du das muss dann irgendwann mal raus, was du dazu alles hast.
Ja.
Das
ist mega. Aber ich habe, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es gibt so ein paar Leute in unserem Umfeld, wo ich jetzt weiß.
Warte mal, du beschäftigst dich so intensiv die ganze Zeit damit und dein Fazit für jetzt ist erstmal, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, weil ich Respekt davor habe, wenn andere Leute das studiert haben und das ja seit Jahrzehnten machen, dann kann ich nicht hier ankommen, weil ich mir seit 5 Wochen YouTube-Videos angucke und ich sage, ich bin jetzt Expertin. Das wird nie passieren. Ich werde zu allem immer sagen, ja, könnte sein, weiß ich nicht. Obwohl ich sehr genau weiß.
Es passiert seit, was haben wir heute, 124. Folge, seit 124 Stunden passiert es, Iris, dass du Expertise, die man eigentlich studieren könnte, ist das wichtige Wort, nicht müsste, um drüber reden zu können, aber könnte, aneignest und darüber so sprichst, dass man es versteht, auch wenn man es nicht studiert
hat.
Das machst du.
Aber das ist keine Expertise. Das würde ich so nicht sagen. Ich sag's mal so. Seit 124 Folgen interessiere ich mich für 124 verschiedene Themen. Und ich rede gern mit dir darüber.
Ja.
Das ist es.
Und deswegen.
Mehr auch nicht.
Ja. Und genau deswegen fordere ich von dir mehr als, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, wenn du darüber mit mir redest.
Ja, ist schon spannend. Also, das ist.
Das ist eine neue Variante von, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist schon spannend.
Ich hab's nicht wirklich. Das ist immer meine Floskel, auch wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll zu einer anderen Person. Ich bin, oh, spannend. Ja. Na, was macht man denn jetzt mit den Narzissten? Ich habe nochmal geguckt.
Ja.
Ja, wie kannst du dich davon lösen? Weil manchmal hast du die Scheiße um dich herum, wenn du es nicht brauchst, zum Beispiel auf der Arbeit.
Ja.
Kommt eine Person auf dich zu, ist ein Narzisst oder zumindest auf so einem Spektrum, du bist ein People-Pleaser und ihr seid in irgendeiner Abhängigkeitssituation.
Ja.
Jetzt musst du dich aber aus dieser Situation lösen. Wie geht es?
Ha, da habe ich eigentlich schon eine Antwort. Meine Schwester war ja zu Besuch und die hat was gesagt, das hat bei mir, gestern war sie da und das hat bei mir so Klick gemacht. Ich fand das so brillant. Und eigentlich ist das für mich das große Fazit der Folge heute. Sollen wir das jetzt schon entwickeln?
Du hast das Fazit doch schon am Anfang genannt,
nee,
oder?
Das war ein Fazit, eine Erkenntnis.
Ach,
in dem
ein
Thema.
Okay, ja, dann mach das nächste.
Pass auf, nenne ich es anders als Fazit. Eine Lösung. Ich glaube, ich habe gestern was begriffen, was auch jetzt nicht ganz einfach ist, deswegen von mir aus können wir jetzt schon anfangen, es zu entwickeln. Aber ich finde das eine Befreiung, und danach fragst du ja gerade, aus diesem zwanghaften Verhalten. Wenn du im Netz guckst, überall stehen diese Schlagwörter, ja, du musst Vertrauen zu dir selbst aufbauen, lernen dich über andere zu priorisieren und all das. Ja, aber wie, ist doch direkt die nächste Frage.
Und die Scheiße soll auch aufhören auf Instagram, jetzt mal ohne Mist. In Berlin nehmen das deutlich zu viele Leute auf der Straße zu ernst. Die priorisieren sich so sehr, dass keiner mehr den Weg frei macht. Niemand mehr. Es wird immer schlimmer. Jede Woche. Aber gut. Zurück zu dir.
Ich fange mal mit der vielleicht noch rätselhaften Erkenntnis an. Masochismus ist die Lösung.
Wie Masochismus? Ich soll mir jetzt noch selber wehtun.
Nein, nicht dir selber wehtun, sondern Masochismus ist doch der Genuss des Schmerzes. Ne? Hier ist mein Gedanke, den ich durch Lisa, durch meine Schwester bekommen habe. Sie hat gesagt, was du empfindest, das Gefühl, das du hast, das in dir auslöst als Reaktion, so jetzt muss ich gefallen, jetzt muss ich mich anpassen, übermäßig anpassen, auf eigene Kosten anpassen und so. Das Gefühl, das dahinter steckt, ist ja Druck und Schuld. Ne? Wenn du es nicht tust, wenn du dich jetzt nicht anpasst und der anderen Person nicht gefällst, dann ist das unangenehm, du fühlst dich schuldig, du hast das Gefühl, du musst ständig Entschuldigung sagen.
Ja, genau.
Das ist klassisch.
Ja.
Und da kam der Twist. Dann hat sie gesagt, wenn du da raus willst, musst du lernen, dieses Gefühl von Druck und von Schuld zu genießen. Weil wenn du Druck und Schuld und Scham und so weiter lernst zu genießen, dann treibt es dich nicht so schnell in diesen Zwang, was zu tun. Und du verharrst ja erstmal in dem Gefühl und magst es.
Ich habe da noch Fragen dazu.
Ja, ich auch. Das ist auch erstmal noch theoretisch. Aber ich glaube, hier liegt die Lösung. Erzähl, was ist deine Frage?
Also, ich nehme jetzt zum Beispiel, ich entschuldige mich
ständig, zu
ständig
oft.
Ne? Zu oft. Und wie mache ich das denn dann mit dem Genießen? Sag ich dann immer, Entschuldigung.
Nein.
Oder?
Nee, im Gegenteil, das ist es. Dich zu entschuldigen ist ja schon die Befreiung von der Schuld. genau das ist, also das ist ja die Definition von Entschuldigung. Du sagst es eben nicht mehr. Du hörst auf, dich zu entschuldigen. Und du liebst dieses Gefühl von, alle gucken auf dich und denken sich, wann entschuldigt die sich endlich? Das ist unmöglich, wie sie sich verhält. Sie hat nicht den Platz geräumt, obwohl jemand neben ihr steht und müde Beine hat. Sie ist nicht aufgestanden. Nur so als ein Beispiel, was ein People-Pleaser machen würde. Ne? Steht auf und bitte sitzt.
Ja,
dich.
Mach ich immer.
So,
ja.
Tust du nicht. Du sitzt da und du fühlst dich schuldig. Und du liebst es, wie schuldig du dich fühlst.
Oh, ich weiß nicht. Das macht mich doch auch unattraktiv. Dann.
Und du liebst es, wie
unattraktiv
du bist.
Stell dir vor, ich bin im Bus und dann ist da eine alte Dame und die kann kaum auf ihren Beinen stehen und ich bleib einfach sitzen und der ganze Bus guckt mich an und sie guckt mich an und ich genieße es und denke mir, ich bleib jetzt sitzen.
Okay.
Mir gefällt das.
Hier müssen, Moment, wir müssen noch zu Übungszwecken meinetwegen, aber ist das ein People-Pleaser? Jemand, der für eine alte Frau im Bus aufsteht?
Vielleicht, ja. Ich
finde, das ist Anstand.
Ja.
Das ist voll im grünen Bereich. Damit bist du kein People-Pleaser, der sich selber schadet, um anderen zu gefallen.
Okay.
Ich habe mir vorgestellt bei einer Party und es ist eine gleich alte Person oder jünger noch. Und du hast einfach dieses Bedürfnis, die steht die ganze Zeit schon. Jetzt biete ich immer meinen Sitzplatz an. Nehmen wir irgendein anderes Beispiel, diese typischen Typen.
Mir wird was
Beispiel.
Zum Essen angeboten und ich will es nicht essen. Und aber, also ich esse es immer aus Höflichkeit.
Ja.
Aber ich will es eigentlich nicht essen. Also bisher, wenn ich es wirklich nicht essen will, habe ich immer eine Allergie erfunden. Ich habe wirklich eine Allergie für alles.
Okay, eine Notlüge. Damit man dich mehr mag. Damit man nicht denkt, die hat einfach abgelehnt und Nein gesagt.
Ja.
Nächstes Mal einfach ablehnen und Nein sagen. Und es genießen, wie schuldig du dich dabei fühlst, wie unverschämt du dich fühlst. Das ist die Übung. Darin besteht sie. Das soll nicht der letzte Schritt aus der Befreiung sein. Du sollst nicht für immer Masochistin bleiben, die es genießt, sich schlecht zu fühlen. Aber ich glaube, dass hier ein pragmatischer Ausweg liegt, weil alles andere nur so Phrasen sind. Lerne dich selbst zu lieben.
Grenzen setzen.
Grenzen setzen und so, ja.
Selbstakzeptanz.
Das ist ein Ziel. Und ich beschreibe den Weg dahin. Der Weg dahin, meiner Meinung nach, kann wirklich darin, in diesem paradoxen, kontraintuitiven, ich liebe jetzt das schlechte Gefühl, stecken.
Also ich finde es richtig gut, was Lisa gesagt hat. Übrigens, Lisa ist eine Expertin.
Ja.
Von ihr können wir das sagen.
Siehst du, genau.
Die hat es studiert.
Und praktiziert es. Die ist Therapeutin. Das ist ihr Alltag.
Okay. Also ich finde es sehr gut, was Lisa gesagt hat.
Aber.
Das ist wirklich sehr gut. Nee, nicht aber.
Okay.
Ich habe noch eine Ergänzung.
Mhm.
Wenn ich jetzt noch nicht so weit bin, dass ich Schmerz genieße. Das vielleicht einfach nicht mein Ding ist.
Ja.
Ja. Also was mir hilft, ist mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ganz einfach.
Na klar. Noch ein Weg hin zu diesem Ziel der Selbstakzeptanz, wenn du fragst, woher kommt es?
Ey, momentan immer beim Mittagessen. Also ich muss momentan ganz viel so auch für die Agentur wieder arbeiten.
Ja.
Und dann setze ich mich mittags hin. Ess mein Essen und schau mir ein Video über Narzissten auf YouTube an. Und man, ich lerne ganz viel darüber. Ich finde das super spannend. Und dann analysiere ich so meine Freundschaften und weiß, aha, vielleicht ist diese Person XY ein Narzisst. Sollte man vielleicht auch nicht machen, weil man nicht selber diagnostizieren sollte.
Ja, das ist können wir doch bei der Folge heute auch nochmal sagen.
Ja,
es ist so ein Riesentrend, psychologisches Fachvokabular zu benutzen, auch psychiatrisches und so weiter, um andere Leute zu kontrollieren am Ende wieder, ne? Um ihnen zu sagen, du bist dies und das, du hast Züge von diesem und jenem.
Ja, gerade so zum Beispiel Narzissmus ist ja auch, also fast alles ist auf einem Spektrum.
Ja.
Und ganz viele kommen mit Sachen, also mit Kleinigkeiten an und sagen, das ist jetzt ein totaler Narzisst.
Ja. Meistens oder wenn zwei sich streiten und haben einfach unterschiedliche Wahrnehmungen an ein Ereignis, dann ist es sofort Gaslighting. Von einer der anderen gegenüber.
Ja.
Es gehört schon eine Menge bewusstes, manipulatives, nachweisbar absichtliches Verhalten dazu, damit man mit solchen Begriffen da. Ich weiß nicht, es ist zweischneidig. Du hast vielleicht mehr Möglichkeiten, dich zu wehren, wenn du es mit solchen Begriffen benennen kannst. Aber auf der anderen Seite ist es halt verlockend, dass man es inflationär verwendet.
Ja, ich glaube, es hilft einfach, wenn man sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt.
Ja.
Wie jetzt auch hier in dem Podcast, dass man vielleicht ein Muster bei sich erkennt.
Mhm.
Dass man merkt, ah, okay, deswegen habe ich permanent komische Beziehungen.
Ja.
Oder habe ich immer Probleme von außen, weil immer irgendeine Person meint, ihr Problem auf mich abladen zu müssen. Und dass man dann den nächsten Schritt macht und sagt, okay, vielleicht lasse ich diese Dinge auch zu.
Ja.
Und vielleicht baue ich mir das alles selber so auf. Und man übernimmt wieder Verantwortung für sich selbst und für sein Inneres.
Das ist, finde ich, ein richtig gutes Ziel, am Ende Verantwortung übernehmen zu können.
Ja. Und mit der Verantwortung meine ich, dass man nicht einfach nur jammert und leidet, sondern vielleicht erkennt, wo das Problem ist. Zum Beispiel habe ich jetzt erkannt, dass ich ein Videopleaser bin.
Was?
Was ist das? Ich schaue mir Videos an, obwohl ich sie scheiße finde. Und ich schaue sie mir aus Höflichkeit zu Ende an, weil ich weiß, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat. Und weil ich die Person, ich möchte sie nicht verletzen und denke mir, gut, kriegt sie noch ein Like und ich habe sie mir auch noch angeschaut.
Das ist so absurd. Damit, weil du weißt, wie diese Through-View-Rate ist, ne? Das gemessen wird, ob ein Video bis zum Ende geschaut. Und dann ist Iris die Einzige, die es zu Ende schaut.
Ich gucke mir alles an. Weiter. Manchmal gucke ich bewusst nach null Views und schaue mir dann wenigstens mal ein Video zu Ende an.
Ich wünschte, dieses Verhalten hättest du im Gespräch mit mir. Wie oft das passiert, wenn ich irgendwas versuche zu erklären, dass du abschaltest und dann halt sagst, ja, ich wusste eh, was du mir da erzählen
wolltest. Ich schalte nicht ab. Matthias, ich weiß wirklich in den ersten paar Sätzen schon, was du sagen willst. Und dann denke ich mir, mach schneller. Komm, und dann skippe ich.
Und beim Video traust du dich, das nicht zu machen. Aber warum ich weiterrede? Ich denke ja manchmal, ja, sie weiß wahrscheinlich schon genau, was ich sagen will. Mir geht es um das 1%, um diesen einen Kernsatz oder so, den ich da entwickeln will, den du noch nicht kennst, von dem du noch nicht wissen kannst, dass der gleich
aber
kommt.
Aber dann sag den doch gleich.
Das habe ich auch schon ausprobiert.
So funktionieren Hooks, Matthias, dass du direkt mit dem Interessanten anfängst und nicht erst noch 90 Minuten vor eine andere Sache besprichst.
Zum Beispiel mit Masochismus ist die Lösung und dann erst erklären.
Aber okay, ich würde sagen, wir gehen mal zur nächsten Sprachleiste.
Gut, können wir gerne.
Ich möchte es allen recht machen und leide unter einer Sozialphobie. Bevor ich einkaufen gehe, höre ich gerne auch einen Podcast. Also sitze ich in meinem Auto vor einem Laden, höre euch, um mich zu beruhigen, als es plötzlich an mein offenes Fenster klopfte. Ein Mann stand da, etwa 30 Jahre älter als ich, und rief freudestrahlend, Ines. Ich schüttelte panisch den Kopf, denn mein Name ist Ronja und ich bin manchmal etwas begriffsstutzig. Ines, dröhnte es und fuchtelte mit seinen Fingern in Richtung Radio. Ich nickte bestätigend und antwortete, Matthias? Dann brach er in Gelächter aus und sagte, nein, mein Name ist Andreas. Lieber Andreas, ich fand es sehr mutig von dir, dass du versucht hast, mich aufgrund deiner Gemeinsamkeit anzusprechen. Ich wollte nicht unhöflich sein, aber aufgrund meiner Sozialphobie konnte ich eine halbe Stunde lang nicht aus meinem Auto aussteigen. 10 Minuten, weil du noch auf mich gewartet hattest, obwohl ich dir bereits einen schönen Tag gewünscht hatte. Und 20 Minuten, um meine Panikattacke unter Kontrolle zu bekommen.
Oh. Verstehst du es auch so, dass sie die Gemeinsamkeit, von der sie spricht, beide hören unseren Podcast und er meinte mit Ines halt Iris?
Ja, ich habe es auch so verstanden. Vor allem, weil halt immer alle zu mir Ines sagen. Wir hatten diese Woche ein Interview.
Ja, dachte ich auch gerade dran.
Und ich wurde die ganze Zeit Ines genannt. Mhm. Und ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich Iris heiße.
Ich war auch in dem Sinne People-Pleaser, dass ich auch nicht dann eingeschritten bin und gesagt habe, Entschuldigung, sie heißt aber Iris. Sondern ich habe einfach subtil öfter mal dich angesprochen und gesagt, oder Iris?
Ich sagte, ich würde eher meinen Namen ändern,
ja,
anstatt die Leute darauf hinzuweisen, dass sie mich falsch nennen. Ja.
Ja, Sozialphobie ist ja nochmal ein Sonderfall.
Ja, aber das ist so herzzerwärmend. Herzzerwärmend?
Herzzerwärmend, genau. Das Herz wird so lange erwärmt.
Herzerwärmend, oder?
Ja. Ich finde herzzerwärmend ganz, ganz toll.
Ich würde herzzerreißelt sagen, genau.
Meine Schwester hat als Kind immer gesagt, weil sie gelernt hat, dass wie die Pest ganz besonders stark bedeutet. Und dann hat sie zu meiner Mama gesagt, ich habe dich lieb wie die Pest. Daran erinnert mich dein Herz zerwärmend.
Ich habe mir gedacht, die Welt braucht eigentlich einige People-Pleaser, also so diese herzlichen.
Ja.
Weil jetzt zum Beispiel wie bei ihr mit der Sozialphobie. Ich glaube, sie hätte vielleicht einen leichteren Zugang, wenn es mehr von diesen herzlichen People-Pleasern geben würde. Vielleicht.
Vielleicht. Also bei mir, ich hatte mal eine Sozialphobie auch in der Phase als Kind. Kindheit und Jugend. Ich habe es gehasst, zum Bäcker zu gehen und was zu bestellen. Es war mir furchtbar unangenehm. Ich wollte nicht mit fremden Leuten sprechen und in so eine Interaktion gehen. So 5 Brötchen bitte.
Woran lag das?
Eine Schüchternheit. Ich war einfach verunsichert in dieser Phase. Da war ich auch, da fällt mir sogar ein, in dieser Phase wurde ich mal richtig im People-Pleaser-Sein bestärkt. Ich war in der Schule gut. Ich wurde dafür manchmal als Streber bezeichnet von anderen. Dabei habe ich ja gar nicht extra gestrebt. Das habe ich schon mal erzählt, dass mich das so geärgert hat daran. dass ich dann auch noch fälschlicherweise so bezeichnet wurde. Also habe ich angefangen, mich ein bisschen weniger zu melden, selbst wenn ich Antworten wusste. Das ist einem Lehrer mal aufgefallen und dann hat er mich vermehrt drangenommen, obwohl ich mich nicht gemeldet habe und ich wusste die Antwort. Und das hat er total gelobt und mich nobel dafür genannt. Und das hat mich so bestärkt darin, weißt du, es allen gefallen zu wollen. Ich habe ihm damit gefallen, ich habe allen anderen damit mehr gefallen, weil ich nicht mich gemeldet habe, wenn ich was wusste. Das hat mir richtig erstmal auf den Weg mitgegeben, sei ein People-Pleaser. Kommt bei allen super an, Matthias. Mach das.
Ich kenne das so gut. Bei mir waren es jetzt zum Beispiel mal so Projekte oder so. Wenn du irgendwas erreicht hast, dann tendiere ich dazu, das dann eher klein zu reden und so ein bisschen wegzureden und dann auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit darauf zu lenken, weil ich nicht will, dass mein Gegenüber sich schlecht fühlt. Wenn ich dann jetzt irgendeine Person habe, die darüber redet und das irgendwie scheiße findet oder Schwierigkeiten hat, weil sie selber gerade Probleme hat, voranzukommen.
Ja.
Und da muss man ein bisschen aufpassen. Auf der einen Seite finde ich das tatsächlich auch nobel, das zu machen. Ich finde es dann ganz gut. Aber auf der anderen Seite kannst du auch an Menschen geraten, die dich da auch hinmanipulieren.
Ja.
Dass du dir bestimmte Dinge gar nicht erst zugestehst. Und das finde ich, das ist so bei diesem ganzen People-Pleaser-Thema. Eigentlich geht es doch auch darum, dass du über dich selber weißt, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Und dass du nicht wie so eine Figur, die gar keine Gefühle hat, die überhaupt nichts weiß, was sie eigentlich für Bedürfnisse hat, nur für andere Menschen die ganze Zeit da ist.
Ja.
Ich glaube, das ist nicht gut.
Hattest du schon mal mit People-Pleasern zu tun, die dir augenblicklich unangenehm wurden? Und zwar nicht, weil sie so, was du vorhin schon erzählt hast, bei einer Partyveranstaltung oder so, alle sind fake-freundlich, sondern jemand, bei dem du merkst, boah, der oder die, bei mir waren es eher Jungs oft, die sich so angebiedert haben, dass das unübersehbar war für dich und für alle. Und dass man kaum drauf einsteigen konnte, kaum über einen Witz lachen konnte, weil es sich sofort angefühlt hat nach etwas Bestärken, was unglaublich verzweifelt daherkommt. Beschreibe ich was, das dir bekannt vorkommt oder gar nicht?
Ist das dein Bauch?
Ja, das ist mein Bauch.
Ich weiß nicht, also eigentlich habe ich eher so Schutzinstinkte. Wenn ich merke, dass eine Person sich super oft entschuldigt oder irgendwie ganz zahm ist, aber irgendwie versucht, gemocht zu werden, dann will ich sie eigentlich beschützen, die Person, weil ich das Gefühl habe, die wird im Leben oft angegriffen.
Es ist wieder dieser feine Unterschied. Jetzt reden wir echt über Nuancen, weil das, was du sagst, kenne ich auch. Dass ich dann ganz viel Wärme gegenüber jemandem empfinde.
Genau.
Und das andere kennst du dann nicht. Doch, das weiß ich von dir. Manchmal beschreibst du sowas. Was? Ich habe keine konkrete Geschichte. Vielleicht fällt dir eine ein. Aber ich weiß, dass du manchmal, wenn jemand sich selbst nicht genug achtet, dass du noch zusätzlich empfindest, ja, dann achte ich dich jetzt noch weniger. Hör auf, dich so selber zu verachten.
Was? Ja? Was? Du bist voll der Gaslighter hier gerade. Was mache ich?
Du weißt genau, wovon ich spreche. Das ist was du mir erzählst, was ein Teil von dir ist.
Nein, das ist kein Teil. Das ist kein Teil.
Willst du es leugnen, um allen zu gefallen?
Nein. Also ist es eine unsympathische Person?
Ja, da sind wir wieder bei dem. Es ist die Wertung. Die Frage, ist es dir sympathisch oder unsympathisch?
Also, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es gab mal eine, wir waren mal auf so einem Geburtstag und da war so eine Influencerin und die hat sich einfach nicht selber geachtet. Und das habe ich dadurch gemerkt, die hat halt die ganze Zeit über die Branche geredet und die war mit irgendwelchen komischen Menschen befreundet und hat sich bei mir darüber beschwert, dass sie sich die ganze Zeit mit diesen anderen Leuten treffen muss und eigentlich sind die scheiße, aber so läuft's ja.
Ja.
Und damit kann ich nicht so gut. Da denke ich mir jedes Mal, warum tust du das?
Ja.
Man kann so viele andere Wege gehen. Und sie hat die ganze Zeit gejammert und hat gesagt, das gehört irgendwie dazu. Und ja, da kommt dann so ein bisschen was in mir hoch, dass ich dann das noch so vielleicht ein bisschen... Komm. Aber das müssen wir nicht im Podcast besprechen.
So schön, dass du den Satz da abgebrochen hast.
Das ist doch wirklich nichts für hier.
Warum nicht?
Ich bin so herzlich und fantastisch und so...
Ich hab's angerissen und ich find's auch gut, dass du ein Stück weit jetzt drauf eingestiegen bist, weil man sich auch darin wieder erkennt. Ich erkenne mich auch darin wieder. Deswegen habe ich dich ja danach gefragt.
Ja, weil du halt bei People-Pleasing auch so richtig Angst vor Ablehnung hast und Versagensangst,
ja.
Dann tun die mir ja eigentlich leid.
Ja, eigentlich ja. Das ist genau das Ding. Eigentlich könnten sie einem leid tun, aber manchmal kommt es auf eine so unsympathische Art raus, dass es bei mir zumindest schwer wird mit dem Mitleid und von dir weiß ich es auch.
Ja, was mir immer an denen stört, ist, ich weiß nie, was die wirklich denken. Also solche Leute jetzt.
Ja.
Was geht wirklich in denen vor? Und ich kann damit doch nicht arbeiten. Ich will eigentlich eine gute Begegnung, eine echte Begegnung. Und wenn ich dann merke, da kommt nur so ein Gesülze die ganze Zeit, dann weiß ich nicht, womit ich da arbeiten soll, was ich da machen soll. Ich kann einfach damit nicht.
Ja.
Und dann habe ich ein bisschen vielleicht auch was Arrogantes.
Mhm.
Ja, ne? Dass ich dann denke, mit mir nicht.
Ja, hier ist das
nochmal. Das mache ich nicht.
Aber genau das ist es, was ich hier meine, was mich daran auch nochmal so interessiert. Gerade weil es ein früh geprägtes Verhalten ist und auch noch ein Überlebensverhalten. Es findet so unbewusst statt, dass es natürlich Dinge im anderen auslöst. Schattenseiten auch manchmal hervorholt. Wir können unsympathisch werden, weil sich jemand so unbewusst verhält mit solchen Mustern, sich so unterwirft, drunter stellt, nur gefallen will. Dann spielen wir auf einmal unbewusst den Gegenpart dazu.
Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, ist, ob das jetzt wirklich mit authentisch sein zusammenhängt. Also, dass ich jetzt diese einfache Regel machen kann, dass ich sagen kann, wenn ich ein People-Pleaser bin, dann kann ich gar nicht authentisch sein. Stimmt das dann?
Ja, es ist eine spannende oder eine wichtige Frage, weil manche sind vielleicht authentische People-Pleaser.
Manche sind einfach vielleicht scheiße.
Hm. Ich hab ein Beispiel. Ich habe ein Beispiel, das auch genau zu dem passt, was es für Schattenseiten hervorholen kann.
Okay.
Pass auf. Es gab ein kleines Theater in München, wo man auch schon im Studium öfter mal gespielt hat. Da gab es einen Typen an diesem Theater, über den eines Tages alle in meinem Jahrgang, ich habe über meinen Jahrgang schon so liebevoll geredet, aber diese Menschen, die ich so toll und liebevoll finde, haben auf einmal alle gelästert über einen Mann an diesem Theater, der assistiert hat. Es gab Streit, ja?
Mhm.
Und in diesem Streit ist er irgendwann in der Verzweiflung, hat er geschrien, ich will doch nur dienen. Und dieser Satz, ich war nicht in der Situation dabei, aber alle anderen haben mir das erzählt, dass er in dieser Situation das gesagt hat. Und die haben gelästert, die haben gesagt, das war so erbärmlich. Es war nicht zu ertragen, nicht mit anzusehen, wie ein doppelt oder dreifach so alter Mann. Ich will doch nur dienen, sagt und heult.
Oh Gott.
Ne? Dir bricht's das Herz, wenn man die Geschichte hört, dann hat man ganz viel Mitleid mit ihm.
Ja.
Aber ich will gerade den Fokus lenken auf diese Leute, die ich liebe, bis heute liebe. Die respektiere ich total in ihrem Umgang mit anderen Menschen und mit der Welt. Und trotzdem hat dieser Moment aus ihnen herausgeholt, dass sie so verächtlich darüber gesprochen haben. Weil es so eine Selbsterniedrigung war. So würdelos. Ich will doch nur dienen zu rufen. Und ich glaube schon, dass das authentisch war, der Moment. Das ist also vielleicht wirklich nicht die entscheidende Frage. Es war authentisch in der Würdelosigkeit. Aber wenn es ihm gelungen wäre, durch was auch immer für Persönlichkeitsentwicklungsprozesse wegzukommen von dieser Unterwerfung, von diesem Gefallsuchtsverhalten, dann wäre das auch authentisch. Oder vielleicht würden wir es sogar noch authentischer wahrnehmen oder würdevoller.
Das ist stark. Ich habe so viel über, ich weiß nicht warum, gerade ist ja so viel mit Britney Spears, die hat auch ihr Buch rausgebracht.
Mhm.
Und dann musste ich die Woche so viel darüber nachdenken, dass sie garantiert auch ein People-Pleaser war.
Mhm.
Sie hat versucht, ihrer Familie alles recht zu machen, der Öffentlichkeit recht zu machen.
Ja.
Und schau sie dir an, wo sie heute ist.
Mhm.
Mir tut sie wirklich wahnsinnig leid. Und ich glaube, so geht's ganz, ganz, ganz vielen Menschen, die irgendwie groß werden in den Medien und von ihren Managern und von der Öffentlichkeit in bestimmte Richtungen gezogen werden. Und diese Würdelosigkeit, das ist ein guter Aspekt.
Ich glaube auch, das haben wir jetzt so ein bisschen gefunden beim drüber reden, ne? Weil vorher dachte ich auch eher in der Kategorie authentisch oder nicht authentisch. Und jetzt merke ich, nee, die Würde ist das Entscheidende. Wenn du spürst, ui, jemand verletzt sogar seine eigene Würde, da fängt dieses richtig unangenehme Bibelpassage
an. Oh, dann fängt das an, dass du so im Status singst. Das ist ja echt so, wenn die, es ist schon so, dass du oft in so Gruppen reinkommst. Und es geht jetzt um irgendetwas. Ne? Mhm. Nehmen wir mal den Arbeitskontext oder Studium, Schule, irgendwas. Mhm. Die gucken immer, wie weit sie gehen können.
Mhm.
Man schaut immer, wie weit geht's beim anderen. Und wenn du so viel zulässt und es nur versuchst, den anderen recht zu machen, dann können die anderen auf deiner Würde rumtrampeln.
Ja.
Und dann wirst du auch noch attackiert, während du es versuchst, den anderen recht zu machen.
So.
Ich habe das so oft schon erlebt.
Ja.
Was für eine Sage. zu irgendwas. Ja, die Griechen haben doch wieder gebumst, die haben irgendwas gemacht.
Haben sie. Es ist aber richtig, also es wird nicht die Stimmung heben. Es ist keine schöne Sage.
Ja, es war mir klar bei dem Thema.
Mhm. Ich setze heute den Tantalidenfluch fort. Wenn du dich dran erinnerst, vor ein paar Folgen habe ich mal so eine Saga aufgebaut. Tantalos, Pelops, die Nachkommen, Atreus und Thyestes, die beiden Brüder, die sich hassend schon gemeinsam auf die Welt gekommen sind. Wir gehen in die nächste Generation. Und hier wird dir eine Figur begegnen, die du kennst und nicht magst, nämlich Iphigenie.
Oh, die Alte, ey.
Ihr Vater, Agamemnon, das war der Sohn von Atreus. Und Agamemnon war ein solches Arschloch, der war das perfekte Gegenstück zum People-Pleaser. Und genau das hat er sich dann auch als Frau gesucht. Er hat Clytemnestra gefunden.
Das klingt wie Chlamydien.
Ja, ich wusste, dass er was sagen würde. Also, ja.
War unangenehm, oder?
Clytemnestra?
Mhm.
Die ist verrufen bei alten Autoren, bei Schwab und so. Ich finde, es ist eine der liebenswertesten Figuren in der griechischen Mythologie. Die kann einem extrem leid tun. Sie war ein bisschen People-Pleaserin. Sie hat echt versucht, sich im Hintergrund zu halten. Sie wusste, wenn sie zu tun bekommt mit diesem schrecklichen Tantaliden-Geschlecht, die sind verflucht, das wird einfach grauenhaft.
Stell dir mal vor, unsere Tochter würde Chlamydia heißen. Das ist ein richtig schöner Name.
Ja, schon, ne?
Chlamydia ist wahnsinnig schön.
Wie findest du Clytemnestra?
Das ist wieder so ein bisschen Zauberei und so ein bisschen Mittelaltermarkt. Ja, so ein bisschen zu viel Rollenspiel.
Wird sein Kind lieber Chlamydia als Clytemnestra nennen?
Chlamydia sofort. Mhm. Ja. Okay, zurück zur
Kurzer
Geschichte.
Exkurs. Jetzt hätte ich schon fast Chlamydia gesagt. Clytemnestra war eine People-Pleaserin, wollte nicht auffallen am Hof, war mit einem sehr unauffälligen, lieben Mann verheiratet. Interessanterweise konnte ich nicht mal seinen Namen rausfinden.
Mhm.
Und dann kommt Agamemnon und er weiß, die ist verheiratet. So, es war ein Fest am Hof. Er sieht diese Clytemnestra und er denkt sich, das ist meine, die muss ich haben. Verliebt sich in sie, fällt vor ihr auf die Knie. Lovebombing eines Narzissten, weil er sie sofort überhäuft mit ich liebe dich, du bist es, du bist die Frau. Und ihr ist das furchtbar unangenehm. Und sie will einfach nur weg aus der Situation und sie sagt, du, ich bin verheiratet. Und sie legt ihm bei diesem ich will das nicht, ich kann das nicht, legt sie ihm die Hand einmal so auf den Kopf, auf den Scheitel. Und das macht ihn komplett fertig. Das ist für ihn so der Moment, den er dann nimmt als, okay, das, also die, wir müssen zusammen sein, das ist meine Frau. In der Nacht kommt er wieder in ihr Zimmer, stürmt da einfach rein, kniet sich wieder vor sie hin und sagt, mach's nochmal. Und sie sagt, mach was, was, bitte geh weg, ich bin verheiratet. Er sagt, leg nochmal deine Hand auf meinen Scheitel, das war unglaublich. Und weil sie eine People-Pleaserin ist und hofft, dass die Situation vorbeigeht, wenn sie es tut, tut sie es, legt wieder die Hand drauf.
Hätte ich auch gemacht.
In dem Moment kommt ihr Mann rein und sagt, was ist hier los? Agamemnon dreht sich um und erschlägt ihn. Und auch noch ihre Kinder. Und im Blut von Mann und Kindern vergewaltigt er Clytemnestra. Schnappt sie, nimmt sie mit in sein Königreich nach Mykene und dort schleppt er sie durch das Löwentor. Das kann man heute noch besichtigen. Wenn ihr Mykene und Löwentor online sucht, dann findet ihr das. Das ist wirklich, ich habe so Mitleid mit ihr. Der hat die wirklich verschleppt in eine Art Gefängnis und zeugt dort mit ihr 4 Kinder.
Matthias, du musst kein Mitleid haben. Das ist irgendeine Geschichte, die auf Drogen erzählt worden ist. Die gab's nie. Aber es ist eine gute Geschichte. Mach weiter.
Er zeugt also mit ihr 4 Kinder, die heißen Iphigenie, da ist sie, Chrysothemis, Elektra und Orest. Das sind große Namen der griechischen Mythologie. Orest ist jetzt endlich in dieser langen Saga, die ich da erzählen wollte, der Namensgeber der Orestie. Danach ist das benannt. All diese Generationen davor bis hin zu Orest. Und seine Geschichte werde ich nächstes Mal erzählen, weil sie so perfekt zu Rache passt. Ganz kurz noch, was mit Iphigenie passiert ist. Der Trojanische Krieg wird beginnen. Agamemnon ist einer der wichtigsten Kämpfer der Griechen, die nach Troja sollen. Und die sammeln sich alle nochmal auf Aulis, also auf einer Insel namens Aulis. Und es wird ihnen gesagt, ihr dürft hier nicht jagen auf der Insel. Schon gar nicht die Hirschkühe hier. Die gehören der Jagdgöttin Artemis. Das dürft ihr nicht machen. Agamemnon will sich nicht sagen lassen, denkt sich, ist mir doch scheißegal, jagt und erschießt Hirschkühe. Artemis weiß das natürlich und sagt also zu Poseidon, zum Gott des Meeres, mach die Winde still, bring keinen einzigen Wind mehr. dann schaffen es die Griechen mit ihren Schiffen nicht nach Troja. Und halt so lange die Winde still, bis Agamemnon seine Tochter opfert, Iphigenie. Wenn er das macht, dann kannst du wieder Winde sausen lassen. Das tragen sie Agamemnon zu, in der Erwartung, das würde er nie machen. Und er denkt sich, ja, mir doch scheißegal, na klar, holt Iphigenie, verarscht sie. Sagt, dass sie den größten Helden jetzt hier heiraten darf, den Achill, gespielt von Brad Pitt in Troja, ne, geiler Typ. Das soll man ihr sagen, dass sie den heiraten wird. In dem Glauben kommt die unschuldige Iphigenie und er nimmt sie und tötet sie. Einfach nur, um Artemis glücklich zu machen, damit die Winde wieder wehen. Ist ihm scheißegal.
Also Fazit der Geschichte ist, man soll echt kein People-Pleaser sein.
Ja, man soll weder People-Pleaser noch Agamemnon sein, bitte.
In diesem Sinne, teilt unsere Folgen. Ich werde gar nicht mehr höflich fragen. Ich werde jetzt einfach sagen, macht das.
Sonst bläst der Wind nicht mehr.
Und kommentiert, kauft unser Buch, kommt zu unseren Shows.
Schickt uns Rache-Nachrichten für die nächste Folge und gerne auch wieder Scheißprobleme, Shit-Moves oder
Post vom Arschloch. Bis nächste Woche.
Tschüss.